Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Ist wieder da, also zumindest ich bin wieder da. Und die lieben Kollegen und Kolleginnen, die die letzten Wochen übernommen haben, hier freundlicherweise werden auch gleich noch einschauen. Flo und Jasmin also in the house.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Und auch der Robert meldet sich zum Horrorfilm der Woche natürlich. Ja, gibt eine ganze Reihe von Filmen in dieser Woche. Es ist nicht so wahnsinnig voll, es ist relativ ruhig. Wir werden bestimmt auch noch die Gelegenheit haben, am Schluss noch mal ein bisschen was von Olli zu hören und seiner wunderbaren Raumpatrouille Orion-Reihe. Vorher gibt es auch wie gewohnt Veranstaltungstipps für die kommende Woche und da gibt es was richtig Feines. Ja, 3 Stück, an denen ich alleine beteiligt bin nächste Woche. Wo ich mich sehr freue, euch feine Filme präsentieren zu dürfen und die anschließenden Gespräche.
Was ist denn das für eine eigenartige Szene? Wann ist denn die in dem Film überhaupt zu sehen?
Jetzt gerade. Das sehen Sie jetzt gerade, Sir. Alles, was jetzt gerade abläuft, passiert jetzt.
Ja, und die Vergangenheit?
Die ist vorbei.
Seit wann?
Seit jetzt. Wir sind jetzt im Jetzt.
Zurück in die Vergangenheit.
Und wann?
Na jetzt.
Jetzt?
Jetzt.
Das geht nicht.
Wieso nicht?
Es ist vorbei.
Seit wann?
Seit jetzt.
Wann wird das damals eigentlich jetzt?
Schon bald.
Wie bald?
Filmstart der Woche.
Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin, bei Radio Blau, Radio Korax, Radio Fratz und überall, wo ihr uns sonst gerade hört. Ihr habt alles richtig gemacht. So viel ist sicher. Ich mache mal wieder die Mikros auf hier, auch wenn ich tatsächlich hier mir tatsächlich so den Luxus gegönnt habe, auch wenn ich ihn alleine gesehen habe, hier einen Filmstart der Woche auszurufen.
Ich war gerade schon überrascht, weil da kam Filmstart der Woche.
Aha. Ich mach das. Aber ja, es ist einfach so. Erstens mal läuft, weiß ich nicht, wie war es mal 2?
Was hast du denn als, also du hast ja nichts allein gesehen, wenn
doch,
ich das hier in der Liste übersehe.
Oder hast du in Liebe eure Hilde gesehen?
Ach so, ganz oben. Ha, ich kann nicht lesen.
Ha, ha.
Sehr gut. Ich dachte so, hä, willst du jetzt Apprentice jetzt zum Filmstart der Woche machen? Den habe ich doch auch
gesehen. Nein, das würde ich natürlich niemals tun, weil ich ja weiß, dass du da durchaus anderer Meinung bist. Genau. Aber da reden wir dann gleich noch drüber.
Stimmt, du hast.
Vorher wollen wir reden über einen Film, der in dieser Woche startet und eigentlich schon ein bisschen den Filmstart der Woche mit Ansage ist, eigentlich mehr oder weniger. Denn wir haben es hier mit dem neuen Film von Andreas Dresen zu tun. Und Andreas Dresen ist nun mal einfach einer der absolut besten Filmemacher der deutschsprachigen unserer Zeit. Seit Halbe Treppe eigentlich nur wirklich sehr tolle Filme abgeliefert. Sommer auf dem Balkon beispielsweise, oder Sommer vor dem Balkon hieß der, glaube ich, genau richtig. Von dem halt bis hin irgendwie, der größte Erfolg war sicherlich von ihm, bis hin halt eben jetzt auch zu Rabir Kurnaz gegen George W. Bush, der letzte, den er in den Kinos hatte. Kann man auf jeden Fall immer wieder sehen, auch wenn sie vielleicht qualitativ hier und da ein bisschen rauf oder runter gehen. So, ein Liebe eure Hilde ist auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger und auch ein, durchaus, ich würde fast nicht sagen, unbedingt ein typischer Film von Andreas Dresen. Denn dieses Mal hat er sich hier zwar wieder einen tatsächlich wahren Fall genommen, bei Rabir Kurnaz war das ja auch schon so.
Und bei seinem bekanntesten Film, das ist der einzige, den ich, glaube ich, nämlich kenne, ist Gundermann.
Ja, genau. Natürlich, klar. aber ja, er schafft es halt auch immer wieder irgendwie, diese Balance zwischen Komödie und Drama halt irgendwie hinzukriegen. Selbst Gundermann war ja wirklich in Momenten sehr schön schräg komisch auch in jedem Fall und sehr musikalisch in jedem Fall auch. Also unterhaltsamer in jedem Fall noch als in Liebe eurer Hilde. Und hier haben wir es nämlich mit dem Leben und dem Sterben von Hilde Koppi zu tun. Und Hilde Koppi ist einfach mal eine Figur, eine historische Figur, bei der man schon weiß eigentlich, dass das nicht gut ausgehen kann und bei dem man auch schon weiß, worauf man sich einlässt eigentlich bei diesem Film. Es sei auch trotzdem an dieser Stelle erwähnt, Hilde Koppi war Widerstandskämpferin und wurde hingerichtet aufgrund ihrer Mitwirkung in der Formation, aus der sich dann nachher, aus der Gruppe, der sich dann nachher die Rote Kapelle gegründet hatte, eine der größten und wichtigsten Widerstandsgruppierungen im Nationalsozialismus. Als wir sie kennenlernen im Film von Andreas Dresen, ist sie hochschwanger und wird noch während des Zweiten Weltkrieges verhaftet. Ihr und ihrem Mann Hans wirft die nationalsozialistische Regierung Hochverrat in Tateinheit mit Feindbegünstigung, Spionage und Rundfunkverbrechen vor. Funksprüche deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion hatte das Paar abgefangen und deren Angehörige informiert, dass ihre Lieben noch am Leben sind. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. In der Haft bringt Hilde ihren Sohn zur Welt, aber sie ahnt bereits, dass sie ihn nicht aufwachsen sehen wird. Andreas Dresen, der hier in seinem Film, auch in diesem Jahr auf der Berlinale, mit seinem Film auf der Berlinale zu Gast war, wie auch die letzten Jahre immer wieder mit seinen Filmen, erzählt hier die Geschichte der später Rote Kapelle genannten Widerstandsgruppe, wie sie aufgegriffen wird und wie eben sie ausgehebelt und auseinandergenommen wird halt, wie sie sich gründet zunächst einmal, also ja, die Gründung vielleicht nicht unbedingt, aber wie sich auf jeden Fall die Menschen zusammenfinden und eben Unternehmen gemeinsam halt irgendwie beschließen, etwas zu unternehmen. Das Ganze wird geschildert komplett aus der Perspektive von Hilde Koppi. Wir erleben sie, wie sie am Anfang halt eben da bei diesem Verhör sitzt, wissen ja selber noch nichts Genaues über sie. Man könnte fast glauben, dass sie dort unschuldig eben sitzt und auch gar nichts irgendwie mit der ganzen Sache zu tun hat. So ehrlich sind ihre Beteuerungen. Dann wird allerdings immer mehr bekannt, dass sie doch auf jeden Fall auch aktiv war eben in diesem Widerstand. Und das wird alles eben in Rückblenden erzählt. Sie sitzt im Knast, die Situation ist aussichtslos und dementsprechend wird es dann auch auf jeden Fall auf das Unausweichliche hinauslaufen. Das ist ja jetzt kein Spoiler in irgendeiner Form, da gibt es hier keine Rettung, aber es ist trotzdem ein Gesamtbild entstanden am Ende dieses Films. Der Film ist sehr, sehr spartanisch, sehr, sehr reduziert inszeniert. Es gibt weder eine musikalische Untermalung noch irgendwelche Einblendungen, die uns informieren über die Hintergründe. Es wird immer wieder in der Chronologie hin und her gesprungen. Also der Film erzählt seine Rückblenden auch nicht chronologisch, sondern sehr assoziativ. Nach der Verhaftung wird eben ausgebreitet, wie sich die Koppis kennenlernen und wie sie gegen das NS-Regime sich auflehnen. Die Rückblenden gönnen dem Publikum die nötigen Pausen von dem bedrückenden und immer aussichtsloser werdenden Alltag in diesem Gefängnis. Und man kann ein wenig verschnaufen und sich emotional wieder sammeln. Trotzdem ist der Film echt nicht einfach über diese insgesamt 2 Stunden. Toll gespielt von Liv-Lisa Fries in der Hauptrolle, in den Nebenrollen hier noch Johannes Hegemann als ihr späterer Ehemann zu sehen und Lisa Wagner und ein wichtiger Film, finde ich, eine wirklich nüchterne Bestandsaufnahme oder Erzählung der Geschichte, sehr realistisch, sehr auf eben Authentizität bedacht, die Geschichte zu erzählen. Und wer eben mal wissen will, wer eigentlich hier namensgebend ist für den Leipziger Koppiplatz und die Koppistraße in Gohlis, da habe ich mal eine Weile gewohnt, deswegen wusste ich das tatsächlich auch schon vorher, sei dieser Film wirklich wärmstens empfohlen, aber auch eigentlich allen anderen, weil der Film eben auch junge Menschen zeigt im Nationalsozialismus, also auch einen Ansatz dort versucht zu zeigen, der halt weit über die Geschichtsbücher irgendwie hinausgeht, die trocken und schwarz-weiß die Geschichte wiedergeben, hier wirklich mit sehr viel Leben erfüllt, auch die Sommer, die sie gemeinsam verbracht haben, wie sie sich verlieben, wie sie gemeinsam wie sie zusammenziehen und gemeinsam halt eben auch im Widerstand kämpfen. In Liebe, eure Hilde ist ab dieser Woche in den Kinos zu sehen, ist für mich wirklich der wichtigste Film der Woche, deswegen hatte ich ihn auf dieses Podest gehoben.
Klingt auch sehenswert. Wie ist das Ganze denn mit Kamera und Ausstattung? Also ist es auch was, sieht es auch gut aus dabei?
Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich ja mittlerweile schon fast Standard, ne? Ich meine, gerade mit so großen Produktionen wie auch fürs Fernsehen, für Babylon Berlin oder ähnliches halt, ne?
Ja.
Sind wir das ja eigentlich mehr oder weniger gewohnt. Es ist sehr, sehr authentisch, finde ich, rekonstruiert diese Zeit und auch nicht klischeehaft oder so. Also auch die Nazis werden hier nicht klischeehaft dargestellt. Es gibt eine Wärterin in diesem Gefängnis beispielsweise, die dann tatsächlich, obwohl sie am Anfang halt wirklich die Härte dann auch spüren lässt, doch irgendwo auch nachvollziehbar Emotionen dort zeigt und entwickelt und den Todgeweihten doch auch irgendwo eine Gnade auch zukommen lässt. Und das ist schon echt toll gespielt, toll inszeniert und auch wirklich sehr authentisch und gut in Szene gesetzt. Also ja, fand ich, dahingehend ist es wie gesagt recht nüchtern, eben auch aufgrund der fehlenden Musik. Aber das ist dadurch umso nachhaltiger, finde ich, wirkt mehr nach. Ja. Also in Liebe eure Hilde, wirklich ein empfehlenswerter Film zu sehen ab dieser Woche. Schaut ihn euch an, geht dahin und ja, Andreas Dresen, wie gesagt, immer sehenswert. So, und ich gönne mir jetzt hier eine erkältungstechnische Pause und gebe euch dafür eine Kritik auf die Ohren von Flo und von Robert. Magst du vorher noch was sagen?
Ich glaube, wir sagen, so gut wie alles kann, ich weiß nicht, ob ich nachher noch was ergänzen möchte oder sowas, schaue ich mal. Ja, genau. Wir haben uns nämlich Smile 2 angeguckt.
Den Horrorfilm der Woche.
Das kommt auch. Robert hat das Intro gemacht.
So, dann muss ich es gar nicht abspielen. Das ist schön. Okay, also, wir sind gespannt. Hier kommt Smile 2.
Hallo, hallo. Willkommen zum Horrorfilm der Woche. Hier mit mir, Robert und Flo.
Hallo.
Und wir haben sehr gelacht. Nee, wir haben nicht gelacht im Kino. Also, aber wir haben Smile 2 gesehen.
Sprich für dich. Ich habe gelacht.
Okay, er hat gelacht. Ja, also vor einigen Jahren, wann war denn das? Vor 2 Jahren, 3 Jahren? Irgendwann hatten wir Smile, war ja so ein Überraschungserfolg, entstanden aus einem Kurzfilm und der Regisseur hat das sehr gut gewuppt, würde man so sagen, mit einer guten Hauptdarstellerin und mich hat, also damals hat er mich sehr überzeugt, besonders mit dem Sounddesign und den Kameraeinstellungen und dass so ein bisschen das Thema psychische Krankheit da behandelt wird. Und dieser Film schließt sozusagen, also wenn man am besten, ist gut schon, wenn man den ersten gesehen hat, also dann, aber klar, hier wird auch alles erklärt im zweiten Teil, aber der schließt auch direkt 7 Tage später an und man sieht sozusagen einen Charakter aus dem ersten Teil, wie er natürlich diese Sache, die hier immer, ja, diese Sache, dass Leute irgendwie sich umbringen und dann ja ihn total wahnsinnig machen sozusagen und man sieht dann immer Leute, die ihn angrinsen, dass ja, man sieht noch, wie er das hier überträgt und wie das dann sozusagen, wie es zu unserer Hauptperson hier aus diesem Film kommt. Und die Hauptperson in unserem Film in Teil 2 ist Riley, eine
Sky Riley. Wir haben schon wieder eine Popsängerin wie vor 2 Monaten von Shyamalan.
Ja, bei Trap gab es auch eine Popsängerin, ein Konzert in ein Thriller-Gewand und hier haben wir einen Horrorfilm, wo wir eine Popsängerin haben und ja, die sich auf ihre neue große Tournee vorbereitet nach einem, also sozusagen ein Comeback nach einem krassen, schicksalshaften Vorfall. Man sieht, sie hat Narben davon getragen und während des Films kommt auch raus, was da so passiert ist. Und sie hat auch also sagen, diese Bürde zu tragen, dass da was ja, Schlimmes eben passiert ist. Und gleichzeitig hat sie eben noch ja, dieses Ding am Hals, dieses Ding eben, das Smile-Ding. Es hat ja keinen Namen. Und ja, wir begleiten sie jetzt dabei, nur mit coolen, auf jeden Fall Kamerafahrten und geilen Soundkulissen. Viele Jumpscares, aber das ist so ein Film, wo ich das in Ordnung finde, weil die sind immer sehr gut gemacht. Die Atmosphäre ist wirklich hier so Sachen, steht im Vordergrund.
Ja, ja, also die Jumpscares funktionieren auf jeden Fall, weil sie immer sehr laut sind.
Richtig.
Das funktioniert vor allem im Kino. das ist dann manchmal der Vorteil am gut besuchten Kino, würde ich auch behaupten, dass die Publikumsreaktion damit zu bekommen, das hat auch schon, finde ich, dazu beigetragen, dass es nochmal ein bisschen besser wurde. Ansonsten, wie du gesagt hast, sieht der Film gut aus. Der hat coole Kamerasachen. Ich hatte nur so ein Problem für mich. Ich habe jetzt mitbekommen von sehr vielen Leuten, die ihn sehr, sehr gut fanden. Ich war sehr gespannt, ich hatte Bock. Genauso wie beim ersten, den habe ich damals nachgeholt und war ein bisschen ernüchtert und dachte so, ja, ist okay, kann man machen, aber ist jetzt nicht das, was ich irgendwie mir erhofft hatte, nachdem was ich mitbekommen hatte. Und ein bisschen geht es mir wieder so, dass ich so bin, ja, das sieht alles gut aus. Diesmal hat es noch ein bisschen Unterbau tatsächlich, weil es so ein bisschen auch, also man könnte da Querverweise zu Substance machen, sage ich mal, was die Thematik angeht. Hier wieder mit Showbiz und hier haben wir eine Mutter, die ganze Zeit drauf drängt, ja, wie es dir geht, ne, konzentriere dich auf, wir müssen hier, du musst die Show machen, du schuldest Leuten Geld, der Produktionsfirma von der ganzen Tour, bla bla bla. Aber ansonsten waren mir die leider, also gerade die Hauptfigur, leider irgendwie viel zu egal. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass es bei mir dann einfach nicht so gezündet hat. Weil wenn die einem so ein bisschen egal ist, dann wird es halt schwierig.
Ja, also ja, ich weiß, also selten, ich kann das fast selten nachvollziehen, weil selten sind mir Leute egal, weil ich brauche gar keinen Hintergrund, weil es ein Mensch einfach. Das reicht mir meistens schon. Also ich brauche da gar nicht so viel und das ist jemand, der was durchleidet. Da will man nur, dass der vielleicht das überlebt oder da rauskommt. Also ich brauche manchmal gar nicht viel und die ist ja jetzt die Person, also die Riley ist ja nicht gerade so ein Arschloch und Wichser von Mensch, dass ich deren Tod wünsche. So, weißt du?
Ja, ich auch nicht, das auch nicht. Aber trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, dass ich nicht mit ihr connected habe und halt einfach so ein bisschen da saß und so dachte, ja, okay, ich gucke mir an, wie das hier alles vonstatten geht. Und das ist im Grunde höher, schneller, weiter im Vergleich zum ersten. Und es funktioniert in Teilen auch ziemlich gut. Also da gibt es, finde ich, schon auch einige Szenen, die sehr unangenehm sind. Ich musste zwischendurch an Longlegs denken, ich habe es dir gerade schon gesagt, weil hier auch öftermals Szenen sind, wo sie irgendwie am Rand vom Bild, oder also halt eher in einer Hälfte ist, nicht zentral, sie scharf ist und dann ist hinten dran irgendwie so ein langer leerer Gang, der in der Unschärfe ist oder irgendwie einfach ein großer Raum um sie rum und du bist die ganze Zeit so, passiert da gleich was, kommt da gleich wieder was, einer um die Ecke, irgendeiner mit einem eingedroschenen Gesicht vielleicht oder so oder keine Ahnung, irgendwelchen weghängenden Körperteilen, was man da so alles hat.
Weil du es gerade eben ansprichst, ne? Genau. Gewalt. Also der Film ist jetzt ab 18 und den haben nochmal aufgedreht.
Ja, und das sind die Sachen, wo ich zwischendurch eben mal ein bisschen lachen oder grinsen musste, weil das sind dann die Sachen, die mir auch wieder Spaß gemacht haben, sag ich mal.
Also die sind wirklich auch nicht, dass man nicht so eine Gewalt, dass man so sich wegdrehen muss und so, weil die ist so drüber, es ist richtig eklig. Es ist eklig, gut gemacht, aber das ist so drüber, dass es nicht, dass man sich nicht jetzt, sag ich mal, abwendet, sag ich jetzt mal. Also es gibt ja so Gewalt, wo irgendwie eine komische, ja, ekelhafte Gewalt, aber die ist so ein bisschen, so die will ein bisschen unterhalten.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Ich meine, die soll, glaube ich, auch schon ein bisschen eklig sein. Also ich hatte gerade das Gefühl, bei dem Vorfall, wo hier Sky Riley dieses Smile-Bums Ding hier, was auch immer, wie man auch immer es nennen möchte. Ich habe es am Ende Slimer genannt. Gekriegt. Das soll auch schon ein bisschen eklig sein, glaube ich. Also da habe ich auch das Gefühl gehabt, dass im Kino einige so waren so und das, da sitzt du auch da und bist so, das ist schon eklig, aber es macht auch schon viel Bock zuzugucken tatsächlich. Und direkt im Opening, in den ersten 5 Minuten, wo man eben den Charakter aus, also ich sag mal so, der Tod von dem Charakter, der aus dem ersten Teil mit rüberkommt, da muss ich auch fett grinsen, der hat auch richtig schön Spaß gemacht, weil der sehr schön matschig ist und bei Gematsche bin ich schon irgendwie ein bisschen am Start.
Ja, auf jeden Fall. Also er kriegt auf jeden Fall den atmosphärischen Film. Wer der eins mochte, wird schon hier natürlich auch zufriedengestellt, weil die ganze Sachen mit Kameraarbeit, Effekte, Zeug, alles, das ist alles so sehr, sehr gut gemacht und so weiter. Und Ja, und schauspielerisch ist eigentlich auch alles solide. Auch die ganzen Leute entgegenkommen, die richtig so krass grinsen, das ist immer schräg. Und es gibt auch solche Szenen, wo mehrere Leute sind und grinsen und sich fortbewegen. Das fand ich auch mal was ist cool. Also sie haben immer ein bisschen versucht, natürlich mehr Ideen reinzubringen. Und ja, also auf jeden Fall super solider Horrorfilm, den man einfach um die Eins mag auf jeden Fall sich angucken kann und bisschen geschockt werden kann, auf jeden Fall.
Ja, kann man schon machen. Gab es in letzter Zeit, glaube ich, auch bestimmt Schlimmeres als das.
Genau, also auf jeden Fall der Horrorfilm der Woche mit Robert und Flo.
Tschüss.
Tschüss.
Genau.
Sehr schön.
Wer hat Angst? Ja, wer hat Angst? Wow, wow,
wow, ja, wer hat Angst? Wir müssen sofort raus hier.
Das musste doch sein. Das musste. Musste noch sein. Ja, stimmt, der Horror hört nicht auf. Nicht schön heute, wirklich. Vom Filmstart der Woche über den Horrorfilm der Woche bis hin zu dem
nächsten, ja, Horrorfilm der Woche.
Naja, genau. Es ist so der Zeitkontextfilm der Woche irgendwie. Also der auf jeden Fall sehr hochaktuell ist jetzt hier mit dem, was er erzählt, denn die Figur Donald Trump ist ja immer noch allgegenwärtig. Wir werden ihn einfach nie los und jetzt auch im Kino zu sehen. Und ja, kommt eigentlich fast schon gar nicht mit so viel Pauken und Trompeten ins Kino, finde ich. Abgesehen davon, dass es ja so wahnsinnig viele Starts gar nicht gibt in dieser Woche. Und der Film ist aber, das fand ich auf der anderen Seite auch wieder ganz gut, nicht unbedingt so effektheischerisch mit dem, was er erzählt, finde ich.
Ja, und dann können wir auch direkt zu dem Punkt kommen, wo ja meine größte Kritik im Film ist, wo ich so bin, warum gibt es den irgendwie so ein bisschen auch und wer braucht den?
Das ist gut. Grundsätzlich natürlich eine Frage, die man stellen kann.
Also gerade auch, wenn du jetzt, wie du jetzt auch gesagt hast, dadurch, dass er auch gar nicht so viel dann ja irgendwie aufmacht und so, es stellt sich ja wirklich die große Frage, wer will diesen Film sehen, glaube ich. Weil halt wirklich, es ist ja schon so, dass wahrscheinlich von den Leuten, die Donald Trump cool finden, sage ich jetzt mal, wird sich den keiner angucken, weil sie wissen, dass es halt auch ein bisschen einfach, dass es einfach auch kritisch um ihn geht und halt es auch darum geht, ihn kritisch zu zeigen. Und von den Leuten, die ihn eh schon doof finden, kann man im Grunde auch sagen, guckst den Trailer und weißt ja auch schon, ja, okay, aber ich weiß ja, dass er doof ist. Hm. Und dass er ein Arschloch ist. So.
Kann ich verstehen, aber das ist für mich nicht unbedingt die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich den Film gesehen habe, denn also die stellt sich jetzt für mich nicht dahingehend, weil ich den Film ja als solches betrachte und darüber urteile quasi oder für mich selbst einschätze, ob ich ihn gut finde oder nicht.
Ja.
Und ich fand ihn gut in dem, was er erzählt und wie er es erzählt und wie er inszeniert ist. Der Erkenntnisgewinn mag vielleicht irgendwie geringer sein, dahingehend, was jetzt den Charakter anbetrifft von Donald Trump. Es zeigt schon ein Stück weit, wo es herkommt. Auch wenn natürlich die Grundveranlagung da reich zu werden und gerade was die Familie, natürlich die familiäre Vorbelastung anbetrifft, gerade mit dem Vater, die Vaterfigur, die hier gezeigt wird, natürlich schon irgendwie zu sehen ist. Aber was ich halt wirklich sehr interessant finde, ist diese Person, die bisher bei mir in meinem Leben, in meiner Wahrnehmung von Donald Trump bisher halt noch nicht präsent war, dass die halt eben hier auch eine große und wichtige Rolle bekommt. Und das ist die Person und die Figur von Roy Cohn.
Ja, ich finde es spannend, dass du auch meinst, das mit dem Vater, weil ich habe irgendwie letztens nochmal mitbekommen, dass wohl, ich weiß nicht, was Cannes oder Venedig wohl Premiere hatte, dass da wohl eine leicht andere Version gezeigt wurde, in der irgendwie es ein wenig anders geschnitten war oder noch ein bisschen länger war. Und es wohl sehr viel mehr Szenen mit dem Vater gab, wo man noch viel mehr mitbekommen hat, was zwischen ihm und seinem Vater war. Als ich das gehört habe, dachte ich mir nämlich auch kurz so, ich glaube, das hätte ich auch fast spannender gefunden.
Na, ich weiß nicht,
es war mein erster Eindruck auf jeden Fall, weil ich so dachte, ja. Bei Roy Cohn habe ich das Gefühl gehabt, so nach irgendwie gefühlt 5 Minuten, ich habe eine relativ gute Ahnung, wo es hingeht und da geht es dann halt auch hin.
Ja, sicherlich, ne, klar, also, der Film ist auch nicht überraschend in irgendeiner Form, in der Handlung, in dem, wie es halt irgendwie läuft, so, Aber ich finde das, was er erzählt, schon irgendwie gut erzählt. Ich hätte jetzt nicht mehr mit dem Vater, der Vaterfigur gebraucht, weil dass ich das dann halt immer ein bisschen klischeehaft auch irgendwie finde.
Ja, schwieriges Elternhaus halt. Ja, ne?
Aber ich finde, das hätte vielleicht auch einfach mehr Kontext gegeben, weil, also das, ich weiß, ich hatte schon das Gefühl, dass das ihm eventuell, also vielleicht jetzt aus meiner Sicht hätte ich das Gefühl gehabt, das würde ihm vielleicht ein bisschen mehr Tiefe geben, als das, was ich halt so bekommen habe, weil es so halt doch relativ oberflächlich alles ist.
Ja, ja. Der Film heißt ja bereits Apprentice und bezieht sich damit auch auf Donald Trump und dessen sozusagen Origin Story, seinen Werdegang, wie er geschaffen wird.
Genau.
Und da ist natürlich sein Elternhaus wichtig, aber eben auch die Person, die ihn im
geschaffen
Grunde
hat,
ja, zum Politiker weit, gemacht hat. Und Roy Cohn ist halt eine, ja, schon eine interessante Figur.
Das auf jeden Fall.
Zumal sie Jeremy Strong wahnsinnig gut spielt.
Also,
und da kommen wir vielleicht mal so ein bisschen irgendwie hier ans Eingemachte.
Genau, da kann ich auch sagen, da bin ich ja voll bei dir, glaube ich auch, was die Optik des Films angeht. Also, ne, ich glaube, er sieht auf jeden Fall aus, als wäre er auf Film gedreht oder sie haben einen sehr guten Filter draufgepackt. Mhm,
ja.
Also diese 70er Jahre oder 70er, 80er Jahre Look kriegen sie richtig
so
gut hin.
Er hat ja fast schon Scanlines, ne? Er hat ja schon fast so VHS-Scanlines halt. Ne?
Das ist großartig. Das ist cool. Und die beiden Hauptdarsteller, also Jeremy Strong und Sebastian Stan, ich kann nicht abstreiten, dass es nicht auch irgendwo ein bisschen Spaß macht, denen zuzugucken dabei, diese absolut widerlichen Menschen zu spielen. Und ich find's krass, es gibt so einige Szenen, wo man Sebastian Stan sieht, wie gut der alles hinkriegt. So diese Manierismen, gerade die Mimik im Gesicht, dieses Lippenkräuseln, die so arg nach vorne gehen, immer beim Sprechen und sowas. Und auch die Intonation und Wortwahl teilweise, das ist dann auch gut geschrieben und unfassbar gut von ihm gespielt. Das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich gut fand am Film.
Ja, die Gefahr ist natürlich da immer irgendwie, wenn man eine Figur, also wenn man einen Schauspieler besetzt, wie jetzt jemanden wie Sebastian Stan, der ja einfach eben mal den Winter Soldier gespielt hat in den Captain America Filmen, das ist dann auch, dass man zu viel halt irgendwie Sebastian Stan da drin erkennt, so in der Figur des Donald Trump. Und das ist ja hier einfach auch wichtig, dass man eine authentische Darbietung auch hat und er verschwindet wirklich ziemlich gut in dieser Rolle, finde ich. Also auch übers Make-up und ich meine jetzt nicht unbedingt, dass er ihm ja wirklich wie aus dem Ei, ne?
Ähnlich sieht er ihm jetzt
so
nicht unbedingt.
Ähnlich aussieht, aber er macht es durch sein Schauspiel halt wirklich wett. Also er spielt einfach sehr, sehr gut und diese Zweifel auf der einen Seite, dieses Minderwertigkeitsgefühl, was da am Anfang auch ist und eben diese Kaltschnäuzigkeit am Richtung Ende quasi, ne? Der Film erzählt eben diese Werdung, wie er sich da das ganze 80er Jahre Setting ist halt einfach ziemlich geil und sehr authentisch halt rekonstruiert mit dem obligatorischen Blue Monday natürlich auch von New Order, aber ja, vielen anderen auch, diesem Glanz und Glitter und dieser schnelllebigen Welt und Zeit halt eben, in der das Ganze spielt. Das macht er wirklich sehr, sehr gut und authentisch und eben wie er sich in dieser Zeit dann ja in diese Kreise halt irgendwo dann hocharbeitet, eben vor allen Dingen mit der Hilfe von Roy Cohn, der ihn halt so ein gutes Stück weit ja eben auch als sein Apprentice angenommen hat, ne, also aus ihm halt was machen will, so, ne, ihn schaffen will irgendwo als sein.
Ja, Figur. Weil er ja einfach auch ein ziemlicher Versager ist.
Ja, ja.
Also, Trump?
Ja, ja,
ja.
Also Trump, sein Vater ist. Also deswegen, man könnte auch natürlich immer das Argument aufmachen, wenn du es mehr auf den Vater schneidest, den Film, dass er auch irgendwo der Apprentice seines Vaters ja ist, weil er arbeitet ja auch am Anfang und so hat er als Mieteintreiber nur für seinen Vater im Grunde. Und genau, dann kommt er halt eben dieses ganze alles, was er mit Roy Cohn macht. Das ist schon sehr, sehr stark.
Wobei der Film sich also wirklich konzentriert auf diese politischen Schiebereien und Machenschaften, den Celebrity-Status von Trump ja eigentlich mehr oder weniger, also den eigentlichen The Apprentice, ne, was ja hier namensgebend ist, dann ja natürlich ausspart, weil das danach passiert, ne, von der Handlung her.
Ja, ich habe jetzt nicht richtig mitbekommen, wann der Film endet, aber ich glaube, er müsste ja noch, Kevin Allein zu Hause 2 war, glaube ich, 92 oder sowas. Und davor hat er schon seine Fernsehshow, glaube ich, gehabt. Ja. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, der Film endet noch in den 80ern. Er fängt in den 70ern an und er endet noch in den 80ern, bevor er diesen großen Fernsehdurchbruch oder sowas hatte und alles.
Der richtig große Apprentice-Durchbruch ist halt dem Writer-Strike, der halt 2000, noch was geschuldet.
Ach, Anfang der 2007, 2008.
Genau, der The Wire kurz gemacht hat.
Ah.
auf jeden Fall, genau, dieser Writer Strike hat dazu, weil die Reality-Show-Leute waren nicht in einer Gewerkschaft, deswegen konnte man viel Reality-TV zeigen und da hatte Apprentice halt riesen Einschaltquoten. Das ist sozusagen die, da ist er groß geworden. In den 80er Jahren hat er aber auch schon Sachen gemacht, unter anderem die Todesstrafe für die Central Park 5 gefordert in einer großen Zeitungsanzeige. Also er ist mit reaktionärem Blödsinn ist der berühmt geworden und dann mit Geldversprechen.
Ja, und wie perfide das alles ist, das zeigt der Film schon ziemlich gut und ziemlich erschreckend, finde ich. Macht wie gesagt auch kein großes Fass auf, sondern versucht relativ nüchtern abzubilden halt eben, wie der Werdegang ist und die einzelnen Stationen und ohne dass jetzt halt, wie gesagt, hier Allgemeinplätze behandelt werden, sondern man schon irgendwie einen Einblick bekommt in diese Zeit, in diese Welt und in doch auch die Psyche und Person Donald Trump. Ich finde, da ist er schon relativ erfolgreich eigentlich, das zu machen und das liegt halt eben auch, wie du schon sagtest, an den beiden hervorragenden Schauspielern. Genau. Jeremy Strong kennt man, bisher wirklich eigentlich eher so als Nebendarsteller. Ne? Also The Big Short hat er mitgespielt, ein Gentleman in Trial of Chicago 7 beispielsweise war er zu sehen. Aber was der hier zu leisten imstande ist, finde ich schon wirklich absolut bemerkenswert. Was für ein Arschloch.
Ja, genau, weil du meintest, man kriegt den Einblick in ihn, da muss dann halt jeder für sich entscheiden, wie viel Bock er darauf hat oder wie viel einen halt eben diese Person interessiert, sage ich mal, weil Ich hab danach nämlich, glaube ich, gesagt, so, okay, ich wusste davor, dass er eine lächerliche Witzfigur ist, die einfach unsympathisches Arschloch ist. Und da muss man halt wissen, ob man da Bock drauf hat. Mhm. Wenn man halt Lust hat auf krasse Schauspielerei und sowas, dann würde ich auch sagen, kann man sich das schon mal angucken. Mhm. So.
Und man müsste natürlich schon irgendwie noch eine Warnung aussprechen. Ne? Es gibt ja natürlich auch eben die Figur, die Ivana Trump und Maria Bakalova spielt sie wirklich auch sehr überzeugend, die am Anfang ja auch überhaupt gar kein Interesse hat an dieser Witzfigur. Aber sich da doch irgendwo ein Stück weit verführen lässt, eben von dieser Welt, in der er lebt und dem zunehmenden Reichtum. Aber ja, da gibt es natürlich auch entsprechend unschöne Szenen im Film.
Genau. Content Note für sexuelle Übergriffigkeit etc.
Ja.
Genau, ich wollte sagen, dass es halt, ich nicht unwichtig finde, solche Filme zu machen, weil es eben auch zeigt, dass auch halt solche faschistischen Möchtegern-Diktatoren wie Trump aus Systemen entstehen. Und sowohl halt hier rassistische Vermietungspraxis seines Vaters hat da eine Rolle gespielt, die Gesellschaft, in der er sich befunden hat, eben 70er, 80er Jahre, als auch eben Roy Cohn, der eine Brücke zu den McCarthy-Prozessen in den 50er Jahren schlägt, wo er eben als Ankläger mit beteiligt war. Also das ist halt eben nicht ein Vakuum ist und er ist als eine Person schlecht, sondern er ist auch immer Teil eines Systems, das ihn da gefördert hat. Das finde ich auch relevante Erinnerung zu behalten, wenn wir eben so über Trumpismus und Einzelfiguren sprechen, dass die halt auch Symptome sein können.
Ja. Was ich noch sehr interessant finde, ist einfach der Filmemacher, der dahinter steht.
Ali Abbasi.
Ist der dritte Film von Ali Abbasi, der Exil-Iraner ist und auch, glaube ich, noch keinen Film im Iran gemacht hat.
Aber allesamt waren sehr gut.
Er hat drei Filme gemacht, ich habe jetzt alle drei gesehen und die sind alle auf ihre Art und Weise schon irgendwie zumindest irgendwie interessant sehenswert, weil er hat mit Border angefangen, eine Fabel in, ich glaube, Schweden war es mehr oder weniger. Er hat
mit Shelley angefangen, 2016. Shelley?
Okay, ich weiß nur bei Border. Ich habe jetzt Border
18, glaube ich.
Dann Holy Spider über einen Frauenmörder im Iran auch, wo er nochmal sein eigenes Land verarbeitet hat und jetzt hat er Apprentice gemacht. Und das sind, diese drei Filme, finde ich, sind unterschiedlicher, könnten die fast nicht sein. Und da war ich, deswegen war ich auch sehr gespannt darauf. Und ich glaube, wer die anderen Filme von Ali Abbasi mag, würde ich auf jeden Fall auch sagen, geht da rein. Mein letzter Kritikpunkt wäre noch die Laufzeit wieder, weil ich, glaube ich, auch wieder dachte, der hätte auch 20 Minuten kürzer sein können, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Spaß gehabt.
Ja, aber er hat schon viel zu erzählen, so ist das nicht.
Ja.
Ne? Die er hier irgendwie in seinen, wie lang ist er denn?
123 Minuten.
123.
Also ein bisschen mehr als zwei Stunden.
Okay. Also ich bitte, da hat er wirklich viel zu erzählen. Vielleicht
war es auch die Uhrzeit, ich weiß es nicht, Lars. Es war ja 9 Uhr morgens, ne? ich sage immer, da spürt man jede Länge umso mehr, wenn man müde im Kino sitzt.
Ja, das stimmt. Aber ich fand ihn wirklich, so wie er war, finde ich, hat er schon echt seine Existenzberechtigung quasi. Ob ihr euch das geben wollt, müsst ihr selber wissen, klar. Aber ich fand, der Erkenntnisgewinn ist schon hoch und wie gesagt, alleine um sich das schauspielerisch halt auch anzuschauen, lohnt sich das in jedem Fall. Und was wollte ich sagen? Ali Abasi, Last of Us.
Last of Us?
Last of Us.
Hat der in der ersten
Staffel? Der hat Last of Us gedreht quasi. Der hat die Hauptregie quasi mitverantwortet, glaube ich. Ne? Also alle Folgen gedreht, ich weiß
tatsächlich
gar nicht.
Tatsächlich nicht auf dem Schirm, tut mir leid.
Also als Regie dabei, Showrunner war ja jemand anders, der Mensch, der Chernobyl gemacht hatte.
Genau, aber zwei Folgen von The Last of Us gedreht zumindest. Inszeniert, also da auch schon im Englischsprachigen unterwegs gewesen. Wir hören Musik aus dem Film The Apprentice, der ab dieser Woche in den Kinos zu sehen ist. Und zwar habe ich mir Always on My Mind von Pet Shop Boys ausgesucht hier. Da hätte ich jetzt mal Bock drauf, mal. Schöne Gelegenheit.
Wichtige Musikfrage. Sieht man Roy Cohn, wie er im Studio 54 tanzt?
Die loungen eigentlich eher sonst irgendwie, hängen eher ab so, ne?
Die chillen da irgendwo an ihrem Tisch und sind alle und gucken ganz böse oftmals auch und ganz grimmig, weil sie sind ja harte Typen. Die müssen ja hart gucken, ne?
Ja.
Weil, grimmig, wir sind krass.
Ja, sie treffen sich eher
in Hinterzimmern. Das ist immer wichtig, genau.
Aber es ist, ich meine, natürlich spielt die Homosexualität von Roy Cohn und halt eben auch vor allen Dingen die AIDS-Krise schon ein große Rolle auch in dem Ganzen.
Und gleichzeitig macht es ihn, finde ich, auch zu einer Witzfigur.
Es gibt halt den AIDS-Quill, das ist halt so ein Memorial-Ding, da steht bei ihm als Nachruf Bully, Coward, Victim drauf.
Was für ein Arschloch. Ich glaube, das ist die größte Zusammenfassung, die man sich irgendwie da rausholen kann.
Bully, Coward, Victim, das trifft sehr gut.
Es gibt auch eine Doku über ihn, die so heißt. Also wenn ihr Roy Cohn als Figur interessant findet, sehenswerte Doku.
Schön. Das noch als Tipp hinterher. Ihr könnt The Apprentice sehen ab dieser Woche und wir hören die Pet Shop Boys mit Always on My Mind.
Hab ich dir schon erzählt, dass Sandy mir einen Vaterschaftsprozess anhängen will?
Was du nicht sagst.
Ja, sie glaubt, dass das Kind, das sie bekommen hat, von mir ist. Ich möchte gerne wissen, wie sie das beweisen will. Sie hat schon mit dem halben Ensemble geschlafen.
Hat sie das? Aber mit mir noch nicht.
Filmstarts der Woche.
So, ich werde mal hier gleich noch ein bisschen versuchen, es wird spannend hier, ein bisschen aus dem Soundtrack noch einzuspielen hier. Du kannst aber ja schon mal loslegen hier, lieber Flo. Obwohl, nee, wir wollten ja eigentlich erstmal die Bergfahrt einschieben. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja. Lass uns reden über die Bergfahrt, einen Dokumentarfilm, der ab dieser Woche in den Kinos ist, liebe Jasmin.
Dokumentarfilm über Berge. Es geht um die Alpen, um die halt speziell Schweiz, wobei auch Österreich und Frankreich ein bisschen gezeigt werden. Und wie sich Leute aus verschiedenen Perspektiven dieser Landschaft nähern. Da gibt es halt Bergsteigende und TouristInnen und Tourismusbranche Angestellte, KünstlerInnen, NaturwissenschaftlerInnen, und die werden alle dort in ihrem Verhältnis zum Gebirge gezeigt, wie sie eben die Landschaft erkunden und ja auch darüber sprechen. Und dann gibt es natürlich immer wieder den Blick durch ihre Augen, weil deren Erzählung framed, was halt als nächstes gezeigt wird in zum Beispiel Naturbildern. Und das finde ich eigentlich eine ganz gute Montage, dass man eben verschiedene Weisen präsentiert kriegt, sich der Landschaft zu nähern. Dazu halt natürlich immer die filmische Perspektive, die eben teilweise sehr nah rangezoomt an Gewächs und Fels wirklich den kleinstmöglichen Ausschnitt zeigt oder eben fast schon auf einer geologischen Perspektive von ganz weit weg das Gebirge verfolgt oder halt auch manchmal eben mit Skifahrenden ins Tal fährt, Hubschraubern folgt oder irgendwelchen Schneefräsen, die eine Skipiste bereiten. Also da wird halt wirklich sehr viel unterschiedliche Wahrnehmung ermöglicht von eben der Landschaft Berge oder speziell der Landschaft Alpen. Und das fand ich durchaus halt sehenswert, einfach weil es sehr das macht, was Dokumentarfilme halt auch können, eben Dinge zeigen, eine Perspektive auf ein Thema ermöglichen und Sachen zeigen, die man sonst so nicht sehen würde. Man ist halt nicht normalerweise um 4 Uhr morgens auf der Skipiste, wenn die vorbereitet wird. Und man ist auch selten auf dem Gipfel des Matterhorn, wenn man nicht zu den Leuten, die eh schon Gegenstand des Films sind, gehört. Und so fand ich es auf jeden Fall einen sehr sehenswerten Film, der eben ein Bild einer Landschaft zeichnet. Und das Ganze, ja, interessant macht. Es ist jetzt nicht ein Film, der viel Überraschung bietet oder Twists oder so etwas.
Was?
Ja, also Architekton, den wir jetzt vor kurzem hatten, der, wo es ja auch um Steine und Beton, Zement ging und den Zusammenbruch, der hat ja ein bisschen so einen Twist aufgebaut oder eine Spannung reingebracht. Das ist hier nicht so der Fall. Es wird von Anfang an gesagt, dass es halt ja auch um diesen Tourismus geht, dass der auch negative Seiten haben kann. Das wird einem unmittelbar klar und auch, dass Leute auf die Alpen Dinge projizieren, die von weit weg kommen oder die halt mit dem Alpen an sich nichts zu tun haben, sondern eher mit den Leuten. Das ist eine These, die eher vom Anfang an gesagt wird und mit der man dann den Film weiter betrachten kann. Und ja, es ist auch ein Film, der natürlich Klimaaspekte nicht außer Acht lässt. Das Gletscherverschwinden ist einfach ein Faktor, der die komplette Region beeinflusst.
Ja, das wäre, glaube ich, auch, der hätte der Film sehr viele Scheuklappen auf, glaube ich, wenn er das nicht ansprechen würde, vermutlich.
Dann wäre es ein Werbefilm für die Alpentouristik und das ist er nicht. Das ist er nicht. Es ist ein
also durchaus, das Schlagwort heute ist ja Erkenntnisgewinn. Ja. Das ist durchaus Erkenntnisgewinn für dich.
Ja, ich hatte Erkenntnisgewinn. Ich hatte vor allen Dingen jetzt neue Bilder und neue Perspektiven eben auf, ja, eher, also ich fand jetzt die Naturaufnahmen waren auch total beeindruckend, aber ich fand es halt tatsächlich eher interessanter, so Backstage in diese Touristik reinzugehen und zu sehen, wie das ist und auch die Arbeit von eben Wissenschaftlern, also wie halt zum Beispiel Geologie halt so ein Gebirge misst und halt es gab da einen, der sozusagen das Gebirge und dessen Geräusche in Ton umgewandelt hat, um das zu analysieren, weil
also so die mehr oder weniger Plattenbewegung dann oder halt die, wie Steine sich bewegen und sowas, ja, dieses ganz langsame und alles.
Genau, Berge bewegen sich halt die ganze Zeit, ja. Lernt man da, dass halt eben voll halt sozusagen Mondphasen sorgen dafür, dass es sich bewegt. Wind kann dafür sorgen, dass sich der Berg bewegt, wenn er stark genug ist. Erdbeben, Plattentektonik, dann halt natürlich das Hinzukommen und Wegfallen von Eis und Schnee und das ist halt sozusagen eine ständige Bewegung und er hat da eben im Grunde das auf eine Tonspur gelegt, um es wahrzunehmen, also wegen die Vibration, die in dem ganzen Matterhorn drin ist.
Wow. Ich sehe auch gerade das Poster und wenn die Bilder im Film auch nur ansatzweise an dieses Poster rankommen, dann sind die, glaube ich, sehr beeindruckend, weil das Poster sieht richtig geil aus.
Die sind durchaus beeindruckend. Wir sehen manchmal halt die halt auch einfach Leute reden. Aber das ist halt auch notwendig, um eben diese Perspektiven zu schaffen, die dann eben, wenn die Kamera sich anfängt zu bewegen oder eben ein beeindruckendes Natur- oder auch einfach Massen von Menschen Bild zeigt, gibt es dem halt diesen Kontext. Das ist, wie gesagt, die Montage finde ich sehr clever gemacht. Es gibt gar keinen Kommentar aus dem Off, sondern wir hören nur die ProtagonistInnen und wir sehen die Landschaft. Aber das reicht auch, um konsistent was zu erzählen. Und ja, ich fand ihn sehenswert. Wenn ihr Dokumentarfilme mögt, ist es ist er sehenswert, ist viel Schweizerdeutsch mit Untertiteln. Ich hatte jetzt nicht so viel Probleme, es zu verstehen und musste nur ab und an mal runtergucken, aber für Leute, die sich an Untertiteln oder Schweizerdeutsch stören, seid dahingehend gewarnt.
Sehr schön, danke dir. Jetzt habe ich ja schon angekündigt, gibt es ein bisschen Soundtrack auf die Ohren und zwar diesen hier. Das klingt doch schon mal auf jeden Fall recht atmosphärisch. Der Soundtrack von Jakob Scheer und Adam Lukas. Zu Hagen im Tal der Nibelungen, der ab diese Woche in den Kinos zu sehen ist. Endlich mal wieder ja, großes Fantasy-Kino aus deutscher Produktion auf der Leinwand. Pate dafür stand natürlich niemand Geringeres als der große Fantasy-Autor der deutschen Sprache, nämlich Wolfgang Holbein, dessen Hagen von Tronje ist hier ja die Vorlage gewesen für das Buch. Für den Film.
Genau, sein Buch war die Vorlage.
Ah, genau.
Genau. Ich muss gerade noch mal kurz schauen. Die haben das hier verfilmt mit logischerweise viel Förderung und tatsächlich hat hier RTL beziehungsweise RTL Plus das ein oder andere Geldstück springen lassen.
Ja, natürlich auch, um das Ganze dann als Serie 2 zu verwerten.
Genau, es wird als Serien-Event, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, sechsteilig bei RTL Plus kommen. Und hier haben wir jetzt eben den, mir wurde schon gesagt von anderen, ich habe gesagt, das klingt ein bisschen despektierlich, der Zusammenschnitt der Serie gibt es jetzt, im Kino. Ich würde sagen, es ist trotzdem noch ein Film geworden einfach. Es sind, ich glaube, 135 Minuten, wie wir eben sehen, wie Hagen am Hof der Burgunder ist und dort mit seinem neuen König Gunther zu tun hat und eben dann mit der Ankunft von Siegfried von Xanten und dem Drachentöter eben sich da einiges auftut und Dinge ins Rollen gebracht werden. Gemacht ist der Film von Cyril Boss und Philipp Stennert. Die haben Sachen gemacht wie Neues vom Wichser. Die haben auch anscheinend früher viel für die ProSieben Märchenstunde gemacht. Und das letzte große, ich glaube, es war eine Sky-Produktion, Der Pass. Der, glaube ich, auch bei einigen Leuten sehr gut ankam, wie ich das mitbekommen hatte. Das ist auch von den beiden produziert.
Ja, die Toni und Matthias hatten, glaube ich, besprochen hier, genau. Die erste Staffel. Hm?
Und die haben jetzt eben hier den Nibelungen-Film, sag ich mal, gemacht. Und ich muss sagen, ich war schon kam schon sehr positiv tatsächlich aus dem Kino. Ich würde jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht irgendwie ein großer Meilenstein oder ein Meisterwerk oder sowas. Aber als jemand, der Bock auch auf Fantasy hat, ich kenne mich zwar jetzt nicht super, bin jetzt nicht perfekt drin in den Nibelungen, aber ich habe grundsätzlich einfach Interesse daran, sage ich mal, fand ich das schon alles ziemlich cool. Und einfach auch, weil ich der Meinung bin, ich möchte gern mehr deutsche Fantasy-Filme sehen. Ich will, dass Leute aus diesem Land auch sehr viel Geld von mir aus bekommen und einfach mal sowas machen dürfen. Weil das haben wir halt sonst nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der letzte deutsche Fantasy-Film, der mir einfällt, ist dann schon wieder eher, ich würde es nicht Kinderfilm sagen, aber es ist halt trotzdem, war auch so eine Zielgruppenfrage. Das war Mara und der Feuerbringer. Und ich glaube, das war 2013 oder 2015 um den Dreh rum.
Na, wir haben ja nächste Woche Woodwalkers, ne? Da darfst du nicht vergessen.
Ja, aber das ist, glaube ich, noch mehr für Kinder als Mara und der Feuerbringer tatsächlich, wenn mich gerade nicht alles täuscht.
Ja, schon, glaube ich, eine ziemlich große Zielgruppe. Das ist es ja natürlich auch immer. Man muss ja schon irgendwie auch immer schauen, bei sowas wie Woodwalkers, dass man hier auch auf Nummer sicher fährt, ein gutes Stück weit, weil die Buchvorlage halt einfach so erfolgreich ist. Bei Hagen ist das ja durchaus auch ein Risiko, was sie da eingehen, glaube ich. Und es funktioniert, glaube ich, dann auch tatsächlich nur in der, unter der Finanzierung halt eben von RTL Plus und der gleich daneben laufenden Serie.
Ja, also das kann schon sein. Ich finde es aber gut, dass sie es einfach auch gemacht haben, weil ich wirklich auch finde, ich fände es schön, wir haben eben mit Sachen wie den Nibelungen einfach auch Mythen und Sagen in Deutschland, die sich wunderbar anbieten für große Epen, wo man eben große epische Filme draus machen kann. Und ich finde es gut, dass hier zumindest mal irgendwie anscheinend angefangen wird zu sagen, okay, hier hat jemand halt den Epos genommen und ein Buch draus gemacht, um eine andere Figur zu beleuchten und dann machen wir das jetzt halt erstmal, weil das Buch hat sich x-mal verkauft, da kriegt man vielleicht die Leute dann auch ins Kino und ich hoffe einfach, dass der Film halt auch irgendwie am Ende dafür sorgt, dass, also erfolgreich genug war, dass es vielleicht weitergeht oder zumindest die Serie erfolgreich genug war, dass wir halt nochmal sowas ins Kino bekommen, denn es sind vielleicht große Vergleiche, aber ich hatte schon durchaus an der einen oder anderen Stelle so irgendwie Vibes Richtung Game of Thrones oder Northman von Eggers. Mhm. Ich würde auch behaupten, der kommt dann halt nicht ganz ran. So, da ist, glaube ich, jetzt auch keiner überrascht, wenn ich das sage, dass er dann nicht ganz an Eggers oder halt Game of Thrones, also an die Hochzeiten von Game of Thrones rankommt. Ja,
ich bin schon zufrieden, wenn es kein Schund ist.
Ja, eben. Also vielleicht war ich deswegen auch so positiv, weil ich einfach so bin, ich bin halt schon zufrieden, wenn es keine Vollkatastrophe ist. So, das kann man mir jetzt auch so oder so auslegen. Ja. Aber ich würde schon auch davor, es ist nicht nur keine Katastrophe, sondern ich finde, es ist schon einfach auch ein solider Film, den man sich gut angucken kann.
Ja. So. Das Problem, was ich halt immer habe, ne, klar, irgendwie Ausstattung und Bilder und Atmosphäre und so, dass das kann auch das deutsche Kino mittlerweile ganz gut, glaube ich. Ich habe dann oftmals so einen Cringe-Effekt halt, wenn ich irgendwie feststelle, dass die Dialoge halt so aufgesagt sind.
Ich glaube, das wirst du hier potenziell auch wieder haben.
Yay!
Aber da war ich halt zwischendurch hin und her gerissen zwischen, liegt das daran, dass es irgendwie komisch geschrieben ist oder, also das war für mich so meine Interpretation, dass auch ein bisschen Absicht ist, weil ja dieses ganze Nibelungen-Lied-Ding und sowas, das hat ja auch so ein bisschen was sehr Theatralisches. So, zumindest in meinem Kopf war das immer so, ist das so abgestempelt als, das ist schon was, was, wo die Leute jetzt nicht in Anführungsstrichen normal reden miteinander, sondern wo das auch alles so ein bisschen so eine gewisse Theatralik mitschwingt und dann Sachen eben anders aufgesagt werden einfach.
Bisschen Pathos muss rein, ist halt die Frage, wie wagnerianisch man das auslegen mag. Weil es gibt, also der Ring der Nibelungen ist ja durch Wagner sehr als Oper belegt und es gibt halt auch einfach verschiedene, also er wurde ja schon verschiedenfach verfilmt von eben Fritz Lang, der im Grunde den deutschen Fantasyfilm damit erfunden hat und den Stop-Motion-Drachen.
Das war die Geburtsstunde und der Tod gleichzeitig des deutschen Fantasyfilms.
Ja gut, es gab durchaus noch ein paar.
Da sind noch ein paar, glaube ich.
Ja, ich finde die Harald-Reindl-Variante von 1966 auch sehr gut. Da gibt es eine sehr gute Bonding-Szene zwischen Alberich und Hagen, wo sie darüber sprechen, wie sozusagen sie die letzten Vertreter des Heidentums an diesem Hof sind. Also wenn es damit mithalten kann, bin ich im Grunde schon zufrieden.
Mhm. Ja, also ich fand, also ich habe den von 66 nicht gesehen, aber ich fand tatsächlich schon, also es hat schon Stand gehalten auf jeden Fall. Alberich ist sehr cool umgesetzt. Sie schiffen ein bisschen um den Drachen rum, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Man sieht, ich hatte vielleicht habe ich ein bisschen drauf gehofft, dass man Siegfrieds Kampf oder den Drachen zumindest irgendwie, wie ihn erschlägt, großartig sieht. Der Drache ist immer schön ein bisschen unscharf im Hintergrund oder nur von oben, wo ich aber auch so bin, ja, okay, ne? Passt schon. Es gibt ein, zwei Schlachtenszenen, die ich finde ich richtig cool sind, wo mir auch direkt aufgefallen ist, was sie gemacht haben, aber ich fand es trotzdem gut umgesetzt, weil es ist im Wald und es ist im Nebel. Mhm. Natürlich verschleiert man so, dass man halt nicht 300 Leute hat, aber sie haben trotzdem einfach, sie haben nicht nur 10 Leute, sie haben schon, da sind schon genügend Leute auch da, dass da einfach auch ein gewisses Feeling aufkommt. Und das Beste, was sie halt gemacht haben, wo ich auch gedacht habe, das kannst du halt auch fast nicht verkacken, wenn du halt nach Island fährst und dort was drehst, sieht's halt immer geil aus. Mhm. So, und das machen sie halt hier. Wenn sie halt Brunhild holen gehen und zu den Walküren nach Island fahren, und dann dort über Island laufen, durch die ganze Landschaft und sowas, das ist schon einfach saugeil.
Davon hat auch ein Robert Eggers schon einen dritten Akt tragen lassen.
Eben, also vielleicht kam daher auch so ein bisschen meine Assoziation einfach so dieses, weil ich finde, Northman und Hagen haben schon einen sehr ähnlichen Vibe einfach, was so die Grittiness auch angeht, so dass es ja schon auch alles ein bisschen dreckiger ist und ein bisschen, du frierst auch teilweise schon so ein bisschen, wenn die da auf dem Schlachtfeld oder wenn die da irgendwie rumziehen eben, weil man das Gefühl hat, ist alles nass, kalt, bisschen eklig, so, und da sind halt irgendwie bärtige Typen mit Augenklappe und Pelzmantel und sowas.
Hm. Schauspielerisch hat mir jetzt hier irgendwie von den Namen her, außer Janis Niewöhne, eigentlich nicht so viel gesagt, aber es ist ja eigentlich auch mal ganz angenehm, ne, weil ich finde das ja manchmal ein bisschen seltsam halt irgendwie Leute, die man sonst in anderen Funktionen kennt und anderen Rollen kennt, halt irgendwie dann wieder zu sehen da im Schlamm, um Drecke, Matsch in der historischen Gewandung.
Ja, wenn ich das richtig sehe, ist der Hauptdarsteller hat schon den einen oder anderen Film gemacht, aber ich glaube, das sind alles, genau, der Gießenaber, das sind Holländer, das glaube ich sind alles vermutlich irgendwelche holländischen Filme dann. Die
ja, und Lilja van der Swaag ist ja auch mit dabei, not a Holländer hier.
Genau.
Und Rosalind Münster ist glaube ich auch noch.
Genau, das ist die Brunhild. Die Brunhild. Die waren schon alle sehr, also ich fand die alle überzeugend, also für mich auf jeden Fall passend. Was man halt sagen kann, ist, es gibt halt schon, ich sag mal so, als ich erfahren habe, also ich habe glaube ich kurz davor schon erfahren, dass es eine Serie wird und das merkt man dann auch schon so ein bisschen, weil am Anfang wird noch sehr viele Dialoge, es wird sehr viel erklärt und sowas und irgendwann gibt es so einen Punkt, wo das dann so ziemlich stark umspringt und der Film auf einmal vom Tempo her sehr anzieht, wo dann auch nicht mehr viel geredet wird, sondern passiert auf einmal halt sehr viel mehr und ich finde schon, da merkt man dann schon, dass das Pacing halt eben so, okay, ne, hier kommen dann vielleicht noch in der Serie ein bisschen mehr im Extended Cut oder sowas. Ja, ich fand es trotzdem okay, dass es dann irgendwann angezogen hat, weil ich glaube, sonst wäre es halt einfach, sonst hätten sie halt wahrscheinlich so ein 3-Stunden-Ding draus machen müssen oder noch mehr. Und weiß nicht, ob sich das dann unbedingt gehalten hätte.
Wie lange so ist kann, jetzt?
Ich glaube 135 Minuten, aber ich fand, die ging auch relativ, oder 130 so um den Dreh rum, aber ich fand, die ging auch relativ gut rum. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich da saß und dachte, boah, jetzt noch das und jetzt macht mal Eier hier, sondern das hat schon sehr gut gepasst, fand ich.
Klingt doch eigentlich ganz gut. Ich hatte ja im Vorfeld ein bisschen die Befürchtung, dass der Film das falsche Publikum anlocken wird.
Das kann auch immer noch passieren, glaube ich. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck. Ich war jetzt, ich war Donnerstag auf Arbeit, stehe da und gucke auch, sehe dann auch ein bisschen, wer reingeht, sage ich mal. Und da hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Da waren schon auch, man merkt auch ein bisschen ein etwas älteres Publikum. Mhm. Wahrscheinlich die Leute, die vielleicht auch in den 60ern oder sowas das als Kind potenziell gesehen haben. Also aber finde ich nicht verkehrt auf jeden Fall.
Ja, also das ist auf jeden Fall nicht der beste Start in dieser Woche. Ich glaube, da war es mal zwei auf jeden Fall besser gestartet.
Ja, das überrascht, glaube ich, auch niemanden.
Genau, aber mal gucken, wie er sich schlagen wird. An den Kinokassen zu sehen ist er auf jeden Fall relativ breit. Überall, wo große Leinwand ist, also Hagen im Tal der Nibelungen, ab dieser Woche zu sehen. Und da ist dann noch pünktlich der Song zu Ende. Wunderbar. Schön. Dann wollen wir noch Fuchs und Hase nicht gute Nacht sagen. Denn die haben auch noch was vor. Die retten nämlich den Wald. Fuchs und Hase retten den Wald. Unser Kinderfilm der Woche, liebe Jasmin.
In der Tat habe ich mir mal entgegen meiner Gewohnheiten angesehen. Ist von Mascha Halberstadt. Ja, niederländische Filmmacherin, die mit Oink halt auch schon einen...
Und der war toll.
Ja,
Stop-Animationsfilm.
Genau, Stop-Animationsfilm, das hat mich dann auch überzeugt, diesem hier eine Chance zu geben. Mhm. Und es war lieb. Es ist ein...
Schön.
Ja, also im Gegensatz zu Oink ist dieser hier computeranimiert und die Figuren haben aber ja so einen Look, als wären sie halt aus Modellierknete gemacht und es ist halt so ein bisschen so hybrid vom Look her zwischen eben dem ja, so Modellier-Look und einem, wir haben nicht ganz das große Geld, Zeichentrick, Animationsbudget, was dazu führt, dass manche Szenen halt, ich sag mal, ungerade aussehen. Also, dass es halt sehr, sehr schön detaillierte Figuren gibt und Hintergründe, wo man denkt so, ach, das ginge doch besser. Das ist halt sehr viel Fläche, so ja. Wasser gerade. Aber das, kleine Details nebenher, es geht um einen Wald, in dem halt Tiere leben, unter anderem natürlich der Fuchs, der sehr gerne, ja, einen... Bedeutung hätte und sich ein bisschen rausstellt und Hase, die ja gern Bücher liest und hilfsbereit sein möchte. Und dann gibt es irgendwie eine große Feier in dem Wald und als sie morgens aufwachen, stellt sich heraus, überall ist Wasser und die Eule, die so ein bisschen die weise Person im Ort ist, ist verschwunden und dann gehen Fuchs und Hase los, um herauszufinden, was dahinter steckt. Und es stellt sich heraus, ein Biber hat einen Damm gebaut und sozusagen, um selbstsüchtig seine große Biberburg zu haben, die auch im Grunde so ein Milliardärswasser, also im Grunde eine Glas-Onion ist.
Ich musste jetzt gerade wieder an Hundreds of Beavers denken.
Ja.
Das ist
ja
im Grunde auch der Plot von Hundreds of Beavers.
Ja, das ist... Genau, und ja, der Biber wohnt da halt in seiner Milliardärsunterkunft und die beiden müssen ihn dann überzeugen, dass er eben sich solidarisch für die anderen Tiere im Wald zeigen muss, weil die kommen mit dem Wasser nicht klar, das jetzt in ihren Wohnungen ist. Also es ist halt ein Plot, der halt auch durchaus so aktuelles Geschehen mit aufnimmt, aber natürlich eben mit Freundschaft als Lösung und Empathie ja, sehr lieb erzählt. Es ist ein Film, der durchaus auch eher sich an die sehr kleinen Kinder richtet.
Ich habe letztens die Poster gesehen und dachte auch schon so, das ist wirklich so für 3-4 so den Dreh rum, hätte ich jetzt gesagt, sind wahrscheinlich so die Main-Zielgruppe irgendwo zwischen 3 und 5 oder so.
Der erste Kinobesuch, ja.
Ja, genau. Das.
Ja, es ist jetzt nicht ganz so reizarm wie, was weiß ich, Lars der Eisbär oder Puffin Rock oder sowas. Mhm. Die sind ja nochmal, also es gibt noch reizarmere Sachen. Hier passiert schon was, es ist auch 70 Minuten lang und bietet natürlich... auch immer wieder so Gags und Momente, was sind halt, ja, also es ist durchaus eben für die jüngste Zielgruppe gedacht. Ich finde ihn jetzt halt nicht so, dass, also an sich wäre es auch okay, den im Vormittagsprogramm mit den Kindern zu gucken. Auf dem Sofa wäre jetzt so mein Eindruck gewesen, da hätte ich ihn erwartet. Also es ist jetzt nicht so, dass das große Ereignis, wo man... hier, das ist der erste Kinofilm, das war direkt ein guter, sondern das ist der erste Kinofilm, der war lieb und nett gemacht und ist schön und die Botschaft ist nett und wir können uns alle zufrieden geben damit, dass wir es gesehen haben, so auf dem Level sehe ich es eher.
Schönen Tag mit Popcorn, Kino, Nachmittag irgendwie, vielleicht verregneten auch.
Ja. Genau. Ich meine, er war ja gut genug, um auf der Filmkunstmesse den Kinderfilmpreis zu gewinnen, wenn mich gerade nicht mehr alles täuscht.
Ja, genau. Ja. Ich hätte dem Film halt nochmal 1 Million Euro mehr Budget gegönnt für die Hintergründe, damit er richtig gut aussieht.
Damit er noch ein bisschen besser aussieht.
Ja, weil ich halt, also man hat gemerkt, dass da eben nochmal, also es ist nicht daran gescheitert, dass es lieblos wäre, sondern es ist einfach daran gescheitert, dass...
potenziell zu wenig Geld oder Zeit war.
Dass die Szenen zu ambitioniert, also, oder nicht zu ambitioniert, aber sozusagen, dass man es halt nicht auf eine Weise umsetzen konnte, die eben wirklich alles davon ja, perfekt abbilden konnte. Also ein bisschen Potenzial ist liegen geblieben, aber ja, wenn ihr Kinder habt oder einen Kinderfilm sehen wollt, um euch damit zu beschäftigen, wie die gerade so sind, ist das auf jeden Fall eine schöne, angenehme Wahl. Kann man mal machen.
Ja. Fuchs und Hase retten den Wald. In Kino ist Urgewalt zu sehen, ein Dokumentarfilm, der sich mit der Naturzerstörung und der Missachtung von Menschenrechten befasst, hinter denen oft Großkonzerne und Banken stecken, die auch unser Geld nutzen. Seit über 30 Jahren deckt die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt solche Finanzströme auf und ihre Geschichte wird jetzt erzählt in einem Dokumentarfilm, der ab dieser Woche im Kino zu sehen ist, Urgewalt. Und dann hat Luc Besson mal wieder produziert und auch ein Drehbuch geschrieben, gemeinsam mit George Wang. Das Ganze spielt in Taipei. Der Film heißt dann auch Weekend in Taipei, ist mit Luke Evans in der Hauptrolle besetzt. Und ja, packende Action in Taiwans Hauptstadt, ebenfalls ab dieser Woche zu sehen in den Kinos und auch gleich zu gewinnen beim Filmriss Filmquiz. So, bevor wir aber zum Filmriss-Filmquiz kommen, wollen wir noch ein bisschen was hören. Und zwar hat uns der liebe Oliver ja eine schöne Audioserie produziert zu der phänomenal fantastischen deutschen Science-Fiction, wo wir jetzt gerade eben beim deutschen Fantasy waren. Auch das gab's mal. Raumpatrouille Orion. Hier ist Olivers Teil 3, Aufbruch zum Rande der Unendlichkeit.
Lichtspruch von Raumpatrouille Orion. Ein Blick auf die erste deutsche Science-Fiction-Serie. 1965. Der Countdown läuft und die kalkulierten Kosten häufen sich an. Um die Serie zu finanzieren, sucht die Bavaria Atelier GmbH internationale Unterstützung, unter anderem auch in Hollywood. 20th Century Fox zeigt kurzzeitig Interesse, welches aber unversehens schwindet, als man auf eine entscheidende Frage der Amerikaner keine Antwort findet. Who are the heroes and who are the Indians? Wer sind die Helden und wer sind die Indianer? Dankbarerweise findet man in der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt Frankreichs, ORTF, einen zuverlässigen Partner. Die Rundfunkanstalt will einen weiteren Sender etablieren und benötigt dafür Inhalte. ORTF unterstützt das Projekt mit 20% des Gesamtbudgets von 3,4 Millionen D-Mark. Endlich kann die siebenteilige Serienproduktion gehen. Man hat große Pläne, aufwendige Kulissen, beispiellose Spezialeffekte, die Außenaufnahmen für die Planeten sollen gar auf Island gedreht werden. Episode 3 – Aufbruch zum Rande der Unendlichkeit. Produziert wird Raumpatrouille Orion vorwiegend auf dem Gelände der Bavaria. Hier entstehen nicht nur fast alle Innenaufnahmen, sondern auch die aufwendigen Trickeffekte. Die Serie ist für eine Veröffentlichung in Schwarz-Weiß konzipiert. Für die Herstellung der Effekte wendet sich die Bavaria zunächst an ein Unternehmen in England, sehr zum Unmut der internen Fachkräfte. Um die eigenen Kompetenzen unter Beweis zu stellen, produzieren die Tricktechniker um Theo Nischwitz und Werner Hiel einen Demofilm. Mit Modellbausätzen werden Raketen gebaut, die Rückstoßflammen ausstoßen. Dazu kommen bizarre Modelllandschaften, die eindrucksvoll in die Luft gesprengt werden, und natürlich auch eine Darstellung des Weltraums, durch welchen die Raumschiffe fliegen. Das Pilotprojekt gelingt so überzeugend, dass dem englischen Unternehmen abgesagt und der Auftrag an Nischwitz und seinem Team geht. Die erste Herausforderung besteht darin, geeignete Drehorte zu finden, in welchen die Effekte eingespielt werden sollen. Die Erde der Zukunft muss gestaltet werden. Schnell wird klar, dass es in Deutschland kaum Orte gibt, die futuristisch aussehen und gleichzeitig glaubwürdig Millionen von Menschen beherbergen könnten. Der Bau eigener Kulissen, zum Beispiel auch für den Start der Orion, würde das Budget sprengen. Eine Lösung ist alsbald gefunden. Die Menschheit des Jahres 3000 hat einfach den Meeresboden als Wohnraum erschlossen. Die notwendigen Kulissen können auf dem Gelände der Bavaria gebaut werden und die Tricktechnik kann weitestgehend auf die Verwendung von Modellen, Matte-Paintings und die Nutzung von Bluescreen für Kombinationsaufnahmen setzen. Mit Blick auf die 7 Drehbücher für die Weltraumserie wird dem Effekte-Team um Theo Nischwitz und Werner Hiel allmählich bewusst, auf was sie sich da eingelassen haben. Ein Wettrennen gegen die Zeit beginnt. Während in anderen Hallen bereits die Kulissen und Bauten entstehen, beginnen die Arbeiten an den Tricks mit ratlosen Gesichtern. In Episode 4 müssen die Tricktechniker viel Einfallsreichtum beweisen, um die aufwendigen Spezialeffekte zu verwirklichen. Bis dahin wünsche ich euch viel Freude mit Filmriss und alles Gute.
Wunderbar, vielen lieben Dank, lieber Oliver. Wer die ganze Reihe nachhören möchte, kann das unter freie-radios.net. Ansonsten, ja, werden wir sicherlich auch in den nächsten Wochen hier weitere Teile hören. Vorher wollen wir aber noch ein bisschen die Zeit nutzen, die wir haben und uns es etwas gemütlich machen auf der...
Die Filmriss-Sofa-Ecke.
Jawohl, und da hast du noch passend zu Hagen einen Tipp abzugeben.
Ja, ich habe in der
Tat... Anführungszeichen.
Nee, doch,
ja,
Tipp.
Ja,
ich habe Twilight of the Gods gesehen, das ist Zack Snyders neues Zeichentrickprojekt bei Netflix, was ja jetzt scheinbar seine neue Heimat ist. Und das ist eine Serie, die eben die nordische Mythologie sehr aufgreift. Hier fast mehr nordisch als germanisch, aber Fafnir kommt zum Beispiel auch vor, der Drache. Und es geht darum, dass Sigrid, eine Halbriesin, den König eines Menschenvolkes heiraten möchte. Dazu besuchte sie mit ihm zusammen, mit ihrem zukünftigen Ehemann, den Ort ihrer Herkunft, Jotunheim, also das Land der Land der Riesen, und tauchen Thor und Balder auf, die Loki jagen gerade und töten die gesamte Hochzeitsgesellschaft, sodass nur Sigrid und ihr zukünftiger oder ihr Verlobter Leif am Leben bleiben und Rache gegenüber den Göttern schwören, woraufhin sich Sigrid mit Hel und Loki verbündet, einen Trupp an Ausgestoßenen, die Schmerzen in sich tragen, sozusagen für die Hölle bestimmt sind, um sich sammelt, um grausam Rache zu nehmen und Asgard zu stürmen, mit dem Ziel, Thor zu töten. Und das Ganze bewegt sich halt mit der brutalen Konsequenz einer nordischen Saga oder eines Metal-Videos. Und
ich habe ein paar Bilder gesehen. Ich war auch direkt wieder so.
Das ist ja der Trailer gerade.
Ralf Bakshi, Feuer und Eis, Heavy Metal und ja, so diese Richtung.
Ja,
ne?
Ja, wobei sie, und das ist eine gute Entscheidung, nicht auf Metal-Musik gesetzt haben. Das hätte das ganz albern gemacht. Sondern sie haben Hans Zimmer Musik, sozusagen, zumindest als den großen Koordinator, der dann noch mit zwei anderen zusammen halt Kompositionen gemacht hat, dass wir halt eben eher halt auch hier die Opernklassik oder den Epic-Mix im Hintergrund laufen haben. Und
dass es nicht komplett zum Klischee verkommt, so ungefähr.
Ja, oder Klischee in die richtige Richtung. Also es wirkt halt eben wie so ein Fantasy-Film. Und wie halt als Zeichentrickserie gut gemacht. Man darf Düsteres erwarten, man darf Blut und Gekröse erwarten, man darf Sexszenen erwarten. All das handwerklich wirklich sehr, sehr gut animiert, halt auch in einem modernen westlichen Zeichentrick-Stil. Und ja, tief in der nordischen Mythologie getränkt. Die haben sich da reingelesen, aber eben auch ein bisschen themenbrechend. Also der Widerstand gegen die Götter, Hybris und so, ist ja fast eher ein griechisch-mythologisches Thema, was hier aber eben auch halt sehr vorkommt. Und das Ganze ist eine tragische Queste von Anfang an. Man muss das Happy End steht stark in Frage bei dieser ganzen Sache. Und es ist ein Film, der sich, oder eine Serie, die sich halt sehr auch mit diesen Mythenbildern beschäftigt. So dass Leif halt der plündernde Wikinger gewesen ist und das nicht mehr sein möchte. Gibt da Szenen, wo er sozusagen gedrängt wird in diese gewaltsame Männerrolle hinein. Auch von Sigrid, die ihn eben als ein Werkzeug ihrer Rache braucht und nicht als jemanden, der Gnade zeigen kann. Und genauso kommen queere Figuren vor. Es gibt eine, auch von tatsächlich einer Transfrau gesprochen, also von Jamie Clayton gesprochene Hexe, die Seidkona, die, ja, die Teil der Gruppe ist einfach. Und das Ganze, ja, ist halt keine Serie, die halt so das nordische zusammen rein weiß cis-hetero-Ding verklärt. Ja, es gibt Queerness, es gibt People of Color oder Götter of Color, die auftreten. Es ist halt wieder so ein Ding, Zack Snyder findet dieselben Sachen interessant, die FaschistInnen interessant finden. Also sei es halt Mid-Century-Ästhetik, Mythologie hat er ja mit 300 auch schon gemacht, Superman. Ja, also einfach viele Dinge, Ayn Rand sogar, aber ich glaube, er ist philosophisch nicht der cleverste Mensch, aber er hat halt immer so das Herz am rechten Fleck, wie er halt eben auch als einen Sexualstraftäter in seinem Zombie-Film drin hatte, den hat rausschneiden lassen, alle Szenen dann mit Tig Notaro halt einer Butch-Lesbe nachgedreht hat, die dieselbe Rolle gespielt hat, einfach weil er meinte, ich möchte jetzt hier kein Gewalttier drin haben und ich finde die als Schauspielerin gut. Und auf dieselbe Weise halt, er macht diese Stoffe und er macht die Stoffe auch auf eine Weise, die eben sie nicht verwässern, sondern einfach Badass-Metal-Gewalt. Aber er baut halt casual, und das finde ich auch als Repräsentation gut, einfach queere Charakter ein, die genau halt, das ist halt eine Gekröse-Magierin, die Gedärme beschwört, um Leute damit zu erwürgen. Und aber es ist halt eine Transfigur.
Consider me interested.
Ja, also das ist das Level. Und ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, auch einige Stimmen, ich habe es im Englischen angesehen, wieder erkannt zu haben, die dabei sind. Ich habe jetzt auch, finde jetzt auf der Liste niemanden, wo ich so sofort sage, aber ja.
Aber es ist also doch irgendwie, ich meine, ne, Zack Snyder sollte vielleicht mehr Zeichentrick machen als irgendwie Realfilme drehen. Offensichtlich. Und es scheint wohl irgendwie was zu sein für alle Freunde und Freundinnen von God of War.
Wer diese Hagen-Sache interessant findet, könnte sich hier auch.
Ja, oder wie gesagt, God of War gezockt hat irgendwie auf der PlayStation. Ja, ne?
Das klingt tatsächlich sehr
gut. Ja, God of War ist, ja, ich glaube, ist ein gutes Vorbild. Und halt, du hast die ganzen Heavy-Metal-Sachen schon genannt.
Sehr schön. The Twilight of the Gods jetzt zu sehen, also bei Netflix. Eine Empfehlung von dir. Danke dir. Wer lieber auf der Switch spielt, und da haben wir hier auch mal was irgendwie Spielaffines und Passendes auf jeden Fall, der kann das jetzt tun mit The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom, dem neuen Teil, der sich ja sehr stark auch am Stil von Link's Awakening orientiert, dem Remake von 2019. Schöne isometrische Grafik und tatsächlich zum allerersten Mal hier wirklich Zelda in der Hauptrolle. Ja, also wir spielen nicht Link, sondern wir spielen tatsächlich die Prinzessin, die hier den Tag rettet. Und das auf eine sehr schöne und fantasievolle Art und Weise, wie man es gewohnt ist, mit ganz vielen tollen Ideen. Und warum sage ich euch das? Weil es das Ganze zu gewinnen gibt gleich beim Filmriss-Filmquiz. Wir haben ein paar Exemplare für die Switch für euch da von Echoes of Wisdom. Und auch von A Killer Romance von Richard Linklater gibt es DVDs und Blu-rays zu gewinnen gleich beim Filmriss Filmquiz. Und das kommt jetzt.
Filmriss Filmquiz.
Letzte Woche gab es Gladiator und in dieser Woche das.
Ich dachte, ich wüsste, für wen ich lüge, aber ich erkenne den Unterschied wohl gar nicht mehr.
Du bist möglicherweise in der falschen Branche gelandet.
Ich schulde dir was.
Nein, schon gut.
Wenn es genau andersherum wäre und ich dir das Leben retten müsste, und bitte sei ehrlich zu mir, würdest du mir vertrauen?
Jetzt würde ich das. Und ich bin immer ehrlich.
Du bist ja ganz schön fröhlich für jemanden, der gerade rausgefunden hat, dass sein Tod sinnlos war.
Naja. Ich bin froh zu wissen, gegen wen ich kämpfe.
Ich habe Frühstück gemacht. Falls ihr sowas überhaupt esst.
Tja, nicht so einfach, aber vielleicht einen kleinen Bezug irgendwie zu den Filmstarts in dieser Woche und ihr seid schlauer, dann könnt ihr natürlich schreiben an.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und auch in dieser Woche neben Echoes of Wisdom und A Killer Romance auch Tote Bags und Blu-rays zu Smile 2, also Blu-rays von Teil 1, gewinnen. Zu Hagen haben wir den Roman Hagen von Tronje von Wolfgang Holbein, erschienen im Überreuther Verlag, und 5 signierte Filmplakate. Und außerdem zu Weekend in Taipei gibt es noch Freikarten. Das war's von uns, von unserer Seite. Wir sind raus für diese Woche. Vielen lieben Dank, Jasmin.
Bye.
Und danke an Hagenflo Tronje.
Tschüsseldorf.
Tschüssi. Lars sagt auch tschüss. Hier geht's jetzt weiter mit was anderem. Bleibt dran. Viel Spaß. Bis dann.
Hey, ich grüße alle Hörer vom Kinomagazin. Ich bin Benjamin Völz, die Stimme von Johnny Silverhand. Und viel Spaß beim Weiterhören.